Also, ich lese das erste Kapitel des Buchs Daniel aus der Bibel. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und in den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meschach und Asaja Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel fortzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaja, als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Als die Zeit der 3-jährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Daniel blieb bis zum 1. Jahr der Herrschaft von König Kyros im Dienst des Königs.
Ich habe es ja versprochen. Ich habe meinen Grill mitgebracht. Und meine Frage an euch ist, was denkt ihr, worum geht es in diesem Text, den wir gerade gehört haben? Oh, ist kein Gitter drauf. Naja, also, aber ihr kennt ja so einen hübschen Grill, benutzt ihr vielleicht. Geht es darum, dass wir, wenn wir diesen Text beherzigen, kein Fleisch mehr essen sollen und nicht mehr grillen dürfen? Ist das eventuell ein Text als Plädoyer benutzt für alle Vegetarier, beziehungsweise für alle, die es werden wollen? Was denkt ihr? Ich weiß, es ist ein bisschen eine rhetorische Frage. Ich glaube, die meisten von uns würden sofort sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es um was anderes. Und stimmt, es geht um was anderes. Es geht nämlich in diesem Text darum, dass wir Gott gehorchen sollen, gehorsam gegenüber Gott zeigen sollen, auch dann, wenn es schwierig wird. Wir sollen Gott gehorchen, auch dann, wenn es schwierig wird. Und da möchte ich gerne mit euch so ein bisschen mehr in diesen Text eintauchen, um das etwas besser zu verstehen. Am Anfang, das ist euch wahrscheinlich auch gefallen, so die ersten Verse, da kriegen wir so eine geschichtliche Einordnung, so ein paar Fakten geliefert, die ziemlich wichtig sind, um die Situation von Daniel und seinen Freunden, seinen drei Freunden, besser zu verstehen. Und auch die Herausforderungen zu verstehen, vor denen die beiden standen, vor denen die vier, in dem Fall jetzt speziell Daniel, stand. Die Herausforderung war nämlich die, anpassen oder nicht. Anpassen oder nicht. Bevor Daniel nach Babylon kam, lebte er mit seiner Familie in Israel, beziehungsweise, vielleicht habt ihr das noch so ein bisschen im Ohr von der letzten Predigt über Hiskia, im Südreich. Das israelische Reich wurde relativ bald nach David geteilt in zwei, Nordreich, Südreich. Und das Südreich hat ein bisschen länger überstanden. Und da lebte er, dort war auch Jerusalem. Und wir erfahren, dass er mit seiner Familie wahrscheinlich so zu den oberen 10.000 der damaligen Gesellschaft gehört hat. Also zu der, ich sag mal so, Elite. Es ist gut möglich, dass er mit seiner Familie sogar am Hof des Königs, des damaligen israelitischen Königs, gelebt hat und gearbeitet hat. Und man kann gut vermuten, dass er sogar auch in der Hauptstadt Jerusalem gelebt hat. Also vielleicht nicht direkt in Jerusalem, dann zumindest irgendwo in der Gegend dort drumherum. Aber wahrscheinlich, wenn er am Hof des Königs beschäftigt war, also seine Familie, dann wohnten sie auch direkt in Jerusalem. Und Jerusalem war das damalige Zentrum, muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie Berlin, das Zentrum der Politik. Da lebte der König, da war der Hof des Königs, da wurde das tägliche, alltägliche politische Geschäft gemacht. Und, was damals noch viel wichtiger war, dort war auch der Tempel, das Zentrum des jüdischen Glaubens und des täglichen Gottesdienstes, dort in Jerusalem. Und Daniel, der hatte etwas Besonderes erlebt, da war noch Kind, vielleicht so das Alter von Emil, ein bisschen älter. Da ist etwas ganz Wesentliches in dieser Zeit in diesem Südreich passiert. Da kam nämlich ein König an die Macht, Josia hieß dieser König. Und der hat eine Reform, eine religiöse Reform, eine Glaubensreform gestartet. Man könnte fast von einer Reformation sprechen eigentlich in dem damaligen Zusammenhang. Der hat nämlich das Volk wieder zurückgebracht zu Gott. Also zu dem Gott der Bibel und auch zu den Bestimmungen, die die Bibel vorsieht. Der hat wieder den Gottesdienst im Tempel eingeführt, wieder die zentralen Feste, die für den jüdischen Glauben wichtig waren, und hat das Ganze wieder als etwas ganz Zentrales im Leben der Leute damals etabliert. Das Dumme war aber so typisch, nachdem er nicht mehr am Leben war, der Josia und seine Nachfolger kamen, da hat es auch nicht lange mit der Hinwendung zu Gott gedauert, sondern kurze Zeit später war es dann wieder so, dass sich das Volk wieder abwandte von Gott und andere Wege ging. Und die Folge davon war, von dieser Abwendung, dass der König von Juda Jojakim, das war einer der Nachfolger von dem Josia, sich dem babylonischen König Nebukadnezar ergeben musste. Der wiederum ließ alle Vornehmen und Gebildeten, in dem Fall mehrere 10.000 Leute, nach Babylon deportieren, also verschleppen. Und zu dieser Gruppe von deportierten Leuten gehörte auch Daniel. Daniel war wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt so um die 15 Jahre alt, also in seinen Teenie-Jahren. Und ohne dass er es so geahnt hätte, plötzlich fand er sich als eine Art Flüchtling und Gefangener in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einer völlig anderen Stadt wieder. Ich weiß nicht, wie ihr die Situation im Moment so verfolgt, aber ich finde, wir diskutieren und wir hören auch sehr, sehr viel über das große Thema Integration im Moment. Also wie kann es gelingen, Menschen aus einer völlig anderen Kultur in unserer Gesellschaft hier zu integrieren? Die Babylonier waren absolute Experten in diesem Thema. Die waren Meister darin. Sie wussten ganz genau, was es brauchte, damit jemand aus dem Ausland sich völlig in ihre Kultur integrierte. Und wir sehen hier so ein paar Aspekte, ich möchte die einfach nur mal nennen, um uns da so ein bisschen die Augen für zu öffnen. Das erste ist Zugang zum Arbeitsmarkt durch Ausbildung. Das war ein ganz wichtiger Punkt, Vers 5, ja, der angeboten wurde. Dann das zweite, Vers 4, sie müssen die Landessprache lernen. Also sie müssen die dortige gesprochene Sprache lernen. Schreiben war damals nicht jedem vergönnt, aber das durften in dem Fall dann Daniel und seine Freunde auch lernen. Und, das ist das Entscheidende, sie sollten eine neue Identität bekommen und auch eine neue Religion. Das gehörte damals ganz eng zusammen. Das sehen wir an dieser neuen Namensgebung. Ja, dieser Typ da, der hat denen ja alle neue Namen gegeben. Und das war nicht einfach zufällig oder weil er gerade Lust drauf hatte und sagte, ich bin so kreativ, ich gebe euch mal neue Namen, sondern es hatte was damit zu tun, dass die eine neue Identität verpasst bekommen sollten. Alle hebräischen Namen beziehen sich auf den Gott der Bibel, den Gott Israels. Ein Beispiel, Daniel heißt, Gott ist mein Richter, also der Gott der Bibel ist mein Richter. Die neuen Namen beziehen sich alle auf die Götter der Babylonier. Also dieser neue Name, den Daniel bekommt, Belsazar oder Beletschaasur oder Usur, heißt nichts anderes, die Herrin, also die Gemahlin von Baal, dem Gott, bewahre den König. Also ihr seht, diese Namensgebung hat schon dazu geführt, dass die eine neue Identität bekommen sollten. Und für Daniel und seine Freunde kam jetzt noch was ganz Besonderes dazu. Die kriegten nämlich ein extrem krasses Angebot unterbreitet. Er und seine Freunde sollten für den Dienst des Königs ausgebildet und qualifiziert werden. Und jetzt müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. 3 Jahre lang, ich weiß nicht, warum die auch 3 Jahre, vielleicht ist das so eine generelle Ausbildungszeit, machen wir ja auch häufig so. 3 Jahre lang untergebracht im besten Hotel der Stadt, nämlich dem Palast des Königs, Kost und Logis frei. Ja, die mussten nichts dafür bezahlen. Unterricht an der Privatuni des Königs mit den besten Lehrern der damaligen Welt, Zugang zu den besten Bibliotheken der Welt und danach bei gutem Erfolg eine Übernahmegarantie für den höchsten Beamtendienst, den es zu der damaligen Zeit gegeben hat. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Und ich glaube, um das so richtig zu begreifen, müssen wir uns mal versuchen, so ein bisschen in Daniel und in die Situation seiner Freunde hineinzuversetzen. Daniel, es wird gesagt, ein junger, gesunder und sehr gut aussehender Mann, also im eigentlichen Text steht, ohne Makel. Also der Typ, der hätte auch als Model machen können, ja. Der war klug, das ist ja meistens nicht unbedingt das Match, ja, wenn man gut aussieht, ist man nicht immer klug, aber eher schon. Sehr verständig und er kam aus einer adligen Familie. Also das sind so 3 Dinge, wo man sagt, die Karriere ist quasi vorgezeichnet. Und nicht nur in Babylon, sondern auch in seinem Volk damals. Also so einem Menschen stehen eigentlich alle Türen und Tore offen für irgendeine besondere Karriere oder einflussreiche Position oder was auch immer. Aber anstatt das leben zu dürfen, zu entwickeln, wurde er und seine Familie von dem Nebukadnezar verschleppt, gedemütigt, deportiert. Und das, weil es einen schlechten König gegeben hat, der sich nicht an Gott gehalten hat. Die Folge bei ihm Unsicherheit, Verwirrung, Zweifel, Perspektivlosigkeit. Diese Reise von Jerusalem nach Babylon, das war nicht im Erste-Klasse-Waggon oder sowas, da ganz easy mit Klimaanlage. Das war eine super beschwerliche Reise. Sie waren Kriegsgefangene, das war überhaupt nichts Lustiges. Und wahrscheinlich hat er auf der Reise dem eigenen Tod auch mehrfach ins Auge geblickt. Und dazu die permanente Angst, was wird uns erwarten? Was wird uns erwarten? Und dann kommt er mit diesen ganzen Leuten aus seinem Volk, mit diesem Riesenheer von Nebukadnezar zurück nach Babylon, zieht in die Stadt ein, das wurde damals richtig gefeiert, wenn so ein siegreicher König zurückkam. Ihr müsst euch das so vorstellen, Babylon, das war eine Stadt damals, die galt als Weltwunder. Prächtig. Wer war von euch schon mal hier in dem Pergamon-Museum? Genau. Da steht das Ishtar-Tor heißt es, glaube ich, ne? Ishtar-Tor, so ist es richtig, genau. Zumindest noch so ein bisschen davon. Das kann sein, dass es zu der Zeit schon in Babylon bestand hat. Nebukadnezar hat es nämlich erbauen lassen. Prächtig. Ihr müsst euch das so vorstellen. Zehntausende Leute säumen die Straße aus aller Herren Länder, alle möglichen Sprachen, jubeln Nebukadnezar zu und er zieht mit der ganzen Kriegsbeute, mit seinem Heer dort in Babylon ein und im Gefolge diese Kriegsgefangenen, zu denen auch Daniel gehörte. Was hat das wohl für einen Eindruck auf so einen jungen Teenager hinterlassen, als er in diese Stadt Babylon eingezogen ist, wo Jerusalem Provinz gegen gewesen ist? Da war Jerusalem nichts gegen im Vergleich zu Babylon. Wie muss das auf ihn und seine Freunde gewirkt haben und was muss das für Angst hervorgebracht haben? Und dann Plötzlich, ohne dass er sich das hätte denken können, wird er und seine Freunde ausgewählt für diese besondere Karriere am Hof des Königs, quasi von 0 auf 100 direkt die beste Karriere dort am Hof des Königs von Nebukadnezar, ausgebildet mit allem Drum und Dran. Aber das Ganze hatte einen Preis. An diesem Angebot hing ein Preisschild. Und auf diesem Preisschild stand Anpassung. Anpassung. An die Werte, an die Religion und den Glauben und die Gebote der Babylonier, beziehungsweise in dem Fall personifiziert in Nebukadnezar, also an das, was Nebukadnezar will und befiehlt. Und ich habe mich gefragt, wie ist das wohl für uns heute? Wo ist das eventuell auch für uns eine Herausforderung? Wo liegen unsere Herausforderungen, uns anzupassen? Und wisst ihr, wenn man so ein bisschen über Gesellschaft nachdenkt, über Kultur, es ist generell so, jede Gesellschaft, egal zu welcher Zeit und wo auf dieser Welt, fordert Anpassung. Das ist immer so. Die spannende Frage ist, wo fordert meine Umwelt mich heraus, mich anzupassen, und das auf Kosten meiner Gottesbeziehung? Das ist die spannende Frage, die auch Daniel und seine Freunde sich stellen mussten. Ich glaube, es gibt viele, viele Bereiche, und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wo sollen wir uns vielleicht auch ganz unbemerkt anpassen, was aber auf Kosten unserer Gottesbeziehung geht? Ich habe mal ein Beispiel herausgegriffen, was ich denke, was sehr präsent ist in unserer Zeit. Das ist so eine Art gesellschaftliches Dogma, was euch vielleicht auch schon mal begegnet ist. Das geht ungefähr so. Du kannst tun und werden, was du willst, solange du keinem anderen damit wehtust und solange du nicht behauptest, dass es eine für alle geltende Wahrheit gibt. Wir nennen das gerne Toleranz. Ja, also ich sage das nochmal. Du kannst tun und werden, was du willst, solange du keinem anderen wehtust und solange du nicht behauptest, dass es eine für alle geltende Wahrheit gibt. In diesem gesellschaftlichen Dogma gibt es eine Teilwahrheit, die wir auch in der Bibel finden, wird als die goldene Regel bezeichnet. Die sagt Jesus so: Lebe und behandle den anderen so, wie du auch leben und behandelt werden willst. Und das ist etwas, was uns ja Freiheit garantiert. Also an diesem gesellschaftlichen Dogma ist ja nicht alles irgendwie schräg oder falsch, sondern wir genießen das. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit und so weiter und so fort. Viele Freiheiten, weil diese Maxime gilt: behandle den anderen so, wie du selber behandelt werden willst. Aber das ist eben nur eine Teilwahrheit. Und es ist kombiniert mit dieser anderen, nämlich, dass das auf Kosten der Wahrheitsfrage gesetzt wird. Und in dem Fall eine Wahrheit, die immer exklusiv ist. Wenn ich eine Behauptung mache, die Sonne scheint, ist die exklusiv, weil das bedeutet, es regnet gerade nicht. Also gut, da könnte man jetzt ein bisschen diskutieren mit Regenbogen und so weiter, aber Wahrheit an sich ist exklusiv. Wenn ich etwas sage, das ist richtig, dann kann das nicht gleichzeitig falsch sein. Und für einen Gott, der in der Bibel klipp und klar und deutlich sagt, das ist gut und das ist richtig, das ist falsch und das ist nicht in Ordnung, ist in so einem Dogma kein Platz. Das ist schwierig. Und ich glaube, dass dieses gesellschaftliche Dogma auch von uns Anpassung fordert. Bis wohin gehen wir? Freiheiten kein Problem. Aber wenn es dann um Wahrheitsfragen geht, passen wir uns an oder nicht? Und ich beobachte eine Haltung, die ich schon interessant finde, weil das hatten wir schon mal in unserer Geschichte. Die geht nämlich ungefähr so. Wenn es um solche Fragen geht, wo es kritisch wird, um Wahrheitsfragen, dann handeln wir meistens so: ach, das geht mich nichts an. Das ist doch deren Bier. Was soll's? Komm, solange ich meinen Job habe, solange ich in Urlaub fahren kann und es mir gut geht, interessiert mich das nicht. Muss man doch nicht so ein Aufhebens drum machen. Die Frage ist das schon Anpassung, die nicht sein soll? Zu allen Zeiten war das die Herausforderung, und so schreibt Paulus im 7. Jahrhundert, also 7 Jahrhunderte später als Daniel, an die Römer, zu der Gemeinde, die in der damaligen Hauptstadt gelebt hat, folgendes in Römer 12, Vers 3. Und lasst euch nicht dieser Weltzeit gleichförmig machen, oder in anderen Worten, passt euch nicht an. sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also das Thema Anpassung, ja oder nein, ist schon immer ein Riesenthema gewesen. Und auch für uns. Die Frage ist, was macht Daniel? Hier wird gesagt in Vers 8, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Oder in einer anderen Übersetzung, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Jetzt könnte ich einen Punkt machen und sagen, seht ihr, das hat der Daniel super gemacht, jetzt lasst es uns auch so machen. Daniel wollte Gott mehr gehorchen als den Menschen. Machen wir genauso wie Daniel, alles schick, Amen, lass uns nach Hause gehen. Könnte ich sagen, und ihr würdet vielleicht alle sagen, oh cool, 15 Minuten nur gepredigt, das ist ja total cool. Aber ich hätte Bedenken. Und zwar deswegen, weil ich mich selber kenne und vielleicht auch so ein bisschen euch kenne. Ich glaube, die Motivation für diesen Gehorsam, die wäre ziemlich brüchig. Ich kenne es zumindest von mir, dass ich mir das häufiger vorgenommen habe, ich möchte gehorsam sein. Und dann passiert Folgendes, wenn ich das so richtig motivierend mitgekriegt habe, durch eine Predigt oder Buch oder wie auch immer, ich mir gesagt, so, jetzt nehme ich mir das vor, dann hat das vielleicht sogar ein, zweimal geklappt. Die Reaktion war, ich war so richtig stolz auf mich, dafür, guck mal hier, so ein Daniel Nummer 2 oder so. Kurze Zeit später hat es nicht mehr geklappt und ich war total am Boden zerstört. Ich dachte, ach du meine Güte, guck mal, ich kriege das noch nicht mal hin, obwohl ich es mir doch so vorgenommen habe. Und ich habe mir so oft vorgenommen, Gott mehr zu gehorchen, auch dann, wenn es schwierig wird, nicht nur, wenn es easy ist, selbst das ist ja schon schwierig und es klappt so oft nicht. Und ich möchte noch die Frage stellen und auch vom Text her versuchen zu beantworten, warum eigentlich nicht? Also warum ist unser Gehorsam, wenn wir ihn denn leben wollen, so kurzlebig? Ich glaube, wir kriegen ein paar Hinweise im Text. Das erste ist, wir gehorchen so oft aus falschen Motiven. Wenn man die Geschichte von Daniel liest, dann kann man ja schon den Eindruck bekommen, es gibt so eine Art Gleichung. Ja? Und diese Gleichung, die geht ungefähr so, ich gehorche und dann bekomme ich. Ich meine, was der Daniel und seine Freunde da bekommen haben, war ja schon nicht ganz übel. Ja? Sie waren sozusagen dann auch noch die babylonische Elite, nachdem sie da Gemüse gegessen haben und so weiter. Und das ist wie so eine Gleichung, die wir oftmals aufstellen. Ich gehorche, also bekomme ich nämlich materiellen und sozialen Segen. Zumindest wenn man die Geschichte von Daniel so auf den ersten Blick liest, könnte man denken, ja, das ist damit gemeint. Für diejenigen, die Kinder haben oder Kinder schon großgezogen haben, sie erzogen haben, ihr wisst ja, das Thema Gehorsam ist bei Kindererziehung ein Thema. Also das kommt immer eigentlich drin vor. Und oftmals ist es dann auch so, dass man die Kinder da irgendwie dran erinnern muss, ja. Oder auch mal den Gehorsam einfordern muss. Und so war es auch bei uns neulich mal, dass wir das versucht haben einzufordern. Du musst uns gehorchen und so weiter und so fort. Und dann kam eine sehr interessante Rückfrage. Und dann dachte ich so, Mensch, das ist doch interessant. Die Rückfrage nämlich von einem unserer Kinder, warum? Was bringt mir das? Eine gute Frage, oder? Warum, du sollst gehorchen, ja wieso? Warum? Was bringt mir das denn? Und ich dachte, das ist doch so oft genau die Frage, die wir ein bisschen netter und ein bisschen verpackter an Gott stellen, oder nicht? Wenn es um Gehorsam geht, dann haben wir häufig in unserem Herzen folgende Haltung. Gott, warum soll ich dir gehorchen? Was bringt mir das, wenn ich mich an deine Regelungen und Gesetze oder Gebote oder wie auch immer halte? Was bringt mir das? Und je nachdem, was uns angeboten wird oder in Aussicht gestellt wird, ist es ein überzeugendes Argument, dass wir sagen, na gut, dann gehorche ich. Und ich glaube, dass wir sehr häufig Gehorsam als Mittel zum Zweck einsetzen. Wir halten uns an Gottes Gebote, um das und das zu bekommen. Wir gehen in die Kirche, um das und das zu bekommen. Wir lesen in der Bibel, um das und das zu bekommen. Wir beten und fasten, um das und das zu bekommen. Zum Beispiel Wohlstand und Gesundheit oder Anerkennung bei Gott. Oder auch Anerkennung bei den Menschen, selbst das gibt es und so weiter und so fort. Und ich möchte an der Stelle eine Warnung aussprechen, weil ich glaube, es gibt im christlichen Büchermarkt sehr viele Bücher und Ratgeber, die exakt diese kurze Formel benutzen, gehorche Gott und du wirst reich belohnt. Und mit dieser Formel, da kann man große Kirchen bauen, große Institutionen gründen und so weiter. Aber ich möchte dich warnen, wann immer du ein Buch oder einen Ratgeber liest, der diese einfache Formel benutzt und sie dabei stehen lässt, tu ihn weg. Das stimmt nicht. Das ist nicht das, was wir von Gott her erleben. Keine Frage. Gottes Kanal für seine Segnung ist normalerweise unser Gehorsam. Keine Frage. Und Gott möchte gerne segnen. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Die Segnungen, materieller, sozialer oder sonstiger Art, stehen nicht im primären Fokus von Gottes Segen, sondern das, was er uns als erstes und wichtigstes geben will, womit er uns segnen will, ist mit sich selber. Und wir alle wissen das. Oftmals ist das, was wir an Reichtümern, materiellen Sachen oder Anerkennung von Menschen oder was auch immer bekommen, eher ein Hinderungsgrund dafür, dass wir Gott wirklich begegnen. Und deswegen, glaube ich, schüttet Gott nicht einfach in so einer einfachen Formel seinen Segen über uns aus und nach dem Motto, gehorch Gott, gib schön deinen Zehnten und irgendwann fährst du mit einem Benz hier auf dem Parkplatz, sondern Gott sagt, das, was ich zuerst geben will, womit ich euch segnen will, ist mit mir selber. Ich möchte mich euch selber geben. Und dann gibt es auch oftmals Segnungen anderer Art, keine Frage. Aber das ist Gottes primäres Anliegen. Ihm zu begegnen, mit ihm gesegnet zu sein, darum geht es. Und Gott möchte Gehorsam nicht um der Segnung willen, sondern um seinetwillen. Und deswegen ist Gehorsam im Kern immer Beziehungssache oder wie wir es hier bei Daniel lesen, er nahm es sich in seinem Herzen vor, Gehorsam, das ist das Nächste, ist Herzenssache. Gehorsam als Herzenssache ist eigentlich die wirkliche Motivation. Als Daniel den Entschluss gefasst hat, zu gehorchen, wusste er gar nicht, was hinten mal rauskam. Es war durchaus risikoreich, sein Entschluss. Und das kriegt man ja so ein bisschen mit. Selbst der Vorsteher sagt da, also wenn das jetzt schief geht, dann seid ihr nicht nur raus, sondern ich bin auch im Kopf kürzer. Und dann, Daniel war schon immer ein guter Diplomat, das merkt man an dieser Stelle, sagt dann, naja, wir können es ja mal für 10 Tage testen und so weiter. Und das ging ja dann auch alles gut. Aber das wusste Daniel am Anfang nicht, überhaupt nicht. Es war risikoreich und so ist es bis heute. Gott zu gehorchen, sich nicht überall anzupassen, ist risikoreich. Und wir wissen nicht, ob das Ergebnis so aussieht wie bei Daniel oder anders. Und das wusste Daniel in dem Fall auch nicht. Aber ihm ging es darum, Gott zu gehorchen. Ihm ging es um Gott und nicht um die Segnung, die hinten mal rauskam. Es gibt aber noch eine andere Bemerkung, wo das deutlich wird, dass es Daniel um Gott ging. Und das lesen wir, wo es heißt, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Jetzt muss man sich ja fragen, was meinst du damit, Daniel, verunreinigen? Also, das Essen des babylonischen Königs war wahrscheinlich die Creme de la Creme. Der hat nicht irgend so einen Abklatsch auf den Tisch bekommen, sondern das Beste. Da mussten Leute vorher immer kosten, damit da kein Gift drin ist. Wenn die dann irgendwann umgefallen sind, tot, ja, dann wusste, da hat einer versucht, ihn zu vergiften. Dieses Essen war super. Da war nichts in dem Sinne unrein. Und wahrscheinlich meint Daniel auch nicht das, was wir heute haben. Ist da zu viel Chemie drin? Ist da zu viel Antibiotikum im Hühnchen oder was auch immer? Das meint er nicht, sondern was er meint, ist die kultische Verunreinigung. Und das hat folgende Bewandtnis. Daniel musste davon ausgehen, dass das Essen vom König Nebukadnezar wahrscheinlich nicht sich an die Speisegesetze des Alten Testaments hielt. Wahrscheinlich hat der liebend gern Schwein gegessen, so wie ich auch Schwein gern mag, ja, weil es ist eigentlich ein leckeres Fleisch. Das sollten die Juden aber nicht essen, weil dieses Tier als unrein galt, beziehungsweise als unrein deklariert worden ist im Alten Testament. Und deswegen hat Daniel gesagt, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen, da was essen zu müssen, womit ich mich kultisch verunreinige. Er musste aber von noch etwas anderem ausgehen, das war vielleicht sogar noch gewichtiger. Dieses Essen wurde nicht irgendwie bei Aldi eingekauft, von mir aus auch Biomarke oder so bei Aldi, damit es dann vielleicht ein bisschen besser ist oder so, und dann dem König zubereitet und serviert, sondern dieses Fleisch und dieser Wein, die haben wahrscheinlich alle einen Umweg über die Tempel der damaligen Götter gemacht und dieses Essen wurde quasi den Götzen geweiht. So ein bisschen so, wie wenn wir ein Tischgebet sprechen, sagen, Herr, segne diese Speise und so weiter und so fort. nur halt viel krasser und magischer und bla bla bla. Aber das war so ungefähr das, wovon Daniel ausgehen musste. Und nach seinem Verständnis zur damaligen Zeit im Alten Testament bedeutete das, er hätte gleich gegen mehrere Gebote verstoßen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und gegen diese Speisegebote seines Gottes. Ich glaube, wir als Westeuropäer haben so ein bisschen Schwierigkeit, dieses Konzept der kultischen Unreinheit oder Reinheit zu verstehen. Und ich dachte mir, ich versuche uns das mal so ein bisschen zu erklären. Stell dir vor, du bist auf eine Samstagsparty bei deinem Nachbarn eingeladen. Ja? Also kriegst eine Einladung schon 2-3 Wochen vorher und dann ist der Tag da. Und du denkst dir, ich kenne meinen Nachbar, das ist so ein ganz lockerer Typ, der hat eh nicht viele Leute, die er einladen kann. Wahrscheinlich sitzen wir da so mit 2-3 Nachbarn bei einem Bierchen, der Grill läuft und so weiter und so fort. Das wird schon. So, und dann denkst du dir, ah ja, Samstagabend, bevor ich da hingehe, ist er auch halb so wild, der kommt eh immer mit seinem Rippenunterhemd da zum Rasenmähen auf dem Garten, da muss ich nichts drauf achten. Ich gehe nochmal eine Runde joggen. Du ziehst dir deine Funktionswäsche an, ja, hier dieses schöne Shirtchen, deine zu enge Hose, dann Laufschuhe an, Stirnband um, alles getaped, was man tapen kann und los geht's mit deiner tollen GPS-Uhr. 15 Kilometer Lauf, du kommst wieder zurück, alles rot, was rot geht, am Schwitzen, am Stinken und so weiter und so fort. Denkst dir, ach komm, jetzt gehe ich mal kurz zu meinem Nachbarn, ist schon spät, setz mich dann nochmal auf ein Bierchen hin, gehst rüber. Klingelst an seiner Haustür, die Tür geht auf und du kriegst einen riesen Schreck. Warum? Weil diese Party, die Hütte ist gerammelt voll und zwar alles mega edel. Ja? Also da gab es offensichtlich einen Dresscode und edel meine ich, die Männer alle in Smoking, die Frauen alle im Abendkleid, die ganze Hütte ist dermaßen auf edel gemacht, dass du denkst, boah, sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Und du stehst da in deiner Funktionswäsche, stinkend. Es duftet nach dem besten Parfüm, nur du nicht. Und du sollst zu dieser Party. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ihr seid irgendwo eingeladen und ihr merkt plötzlich, Mist, ich bin komplett overdressed oder underdressed. Ich weiß nicht, ich kenne das von so 1-2 Gelegenheiten. Ich hatte sogar früher Albträume darüber, dass ich mit dem Schlafanzug in die Schule gehe. Das war auch so eine Art von Underdress. Man hat das Gefühl, und dem kann man sich auch nicht entledigen, man gehört nicht dazu. Man passt hier einfach nicht hin. Sofern man sowieso keinen Bock hatte auf die Party, ist das ja relativ egal. Dann denkt man sich, ja komm, ich habe mich halt zum Affen gemacht, aber ist egal, ich wollte eh nicht bleiben. Aber stell dir vor, du willst um jeden Preis dazugehören und auf diese Party. So ungefähr ist das Konzept von Reinheit und Unreinheit. Reinheit bedeutete, du hattest Zugang zum Gottesdienst, zur Gottesbegegnung, zur Gemeinschaft mit Gott. Du hattest Zugang zur Gemeinde, zu der segnenden Gegenwart Gottes. Da wolltest du dazugehören. Und Unreinheit schloss dich aus dieser Gemeinschaft aus. Du hattest keinen Zutritt, keinen Zugriff. Du gehörtest nicht dazu. Mit anderen Worten, Unreinheit hat dir da diese Jogginghose angezogen und dieses schwitzende Etwas aus dir gemacht. Und das ist der Grund, warum Daniel darauf verzichtete, die leckeren Speisen des Königs von Babylon zu essen, weil er sich von der Gemeinschaft mit dem König aller Könige nicht ausschließen wollte. Das war der Grund. Er wollte diese Gemeinschaft mit Gott behalten. Ihm ging es um Gott selber und nicht um irgendwelche Segnungen. Jetzt sitzt du hier und sagst dir, das ist schön für dich, Daniel. Was hat das mit mir zu tun? Ist es nicht so, dass wir heute gar keine Speisegebote mehr befolgen müssen? Ja, so ist es. Wir müssen uns nicht mehr an irgendwelche Speisegesetze halten. Aber betrifft uns deshalb die Frage nach Reinheit und Unreinheit nicht mehr. Ich möchte uns einen Text vorlesen, in Teilen. Jesus hat genau darüber gesprochen mit seinen Jüngern und Zuhörenden, hat gesagt, wisst ihr was? Nichts, was von außen auf den Menschen zukommt, macht ihn unrein, sondern was aus ihm herauskommt, aus seinem Inneren, macht ihn unrein. Die Jünger haben genauso geguckt wie ihr gerade. Hä? Was meint er damit? So ungefähr. Und dann hat er sich gesagt, komm, als Jesus mit seinen Jüngern nach Hause gegangen ist, ihr erzählt es euch nochmal. Das lese ich euch jetzt vor. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann auch wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Dieser Text ist in unserem Zusammenhang extrem wichtig und euch ist wahrscheinlich aufgefallen, was Jesus hier sehr deutlich sagt. Die wahre Unreinheit, das, was uns von Gott trennt, von dem lebendigen Gott, von seiner segnenden Gemeinschaft, von der Gemeinschaft mit ihm, ist nichts Äußerliches, Essen oder was auch immer, sondern das Problem ist unser Herz. Oder man könnte es auch noch anders sagen, das Zentrum von dir, von mir, das, was dich und mich ausmacht im Kern, ist das Problem. Du und ich, wir sind das Problem. Das ist harter Tobak für alle die, die denken, ich finde mich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Jesus sagt das hier ziemlich deutlich. Unser Herz, der Sitz unserer Persönlichkeit ist das, was uns von Gott trennt, weil dort offensichtlich etwas lebt, was beständig und immer und immer und immer wieder etwas zum Vorschein bringt, was in diese Kategorie Böses und Trennendes gehört. Da ist etwas, was gegen Gott rebelliert. Und daraus entspringt all das Ungute, all das, was uns von Gott trennt, beziehungsweise das, was wir als Sünde bezeichnen oder Sünden bezeichnen. Du glaubst nicht, dass es so ist? Ich habe einen Test für dich, ich habe ein Experiment für dich. Du glaubst nicht, dass das in deinem Herzen steckt? Ganz einfaches Experiment. 14 Tage Zeit brauchst du dafür. Und eine Bibel. Aber nur ein Teil. Die 10 Gebote, wenn du nicht weißt, wo sie sind, ich kann es dir gerne hinterher nochmal sagen, aber du findest sie vielleicht wahrscheinlich auch. Diese 10 Gebote nimmst du jetzt die nächsten 14 Tage und du befolgst sie zu 100%. Nur die nächsten 14 Tage. Und ich möchte dich bitten, wenn du das tust, sei verdammt ehrlich mit dir, ob du dich wirklich daran hältst oder nicht. Mach das und ich garantiere dir, dass du merken wirst, was in deinem Herzen steckt, wie du gegen Gottes Gebote rebellierst und rebellieren willst und wie du nicht in der Lage bist, dich daran zu halten. Keine 14 Tage zu 100%, aber das ist der Maßstab, den Gott anlegt, und zwar nicht für 14 Tage, sondern für unser ganzes Leben. Und deswegen können wir Jesaja verstehen, wenn er schreibt, ein Prophet im Alten Testament, aber nun sind wir wie alle, wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid oder wie eine durchschwitzte Jogginghose. Auch wenn wir keine Speisegebote mehr haben, sind wir deshalb nicht besser dran vor Gott. Unser Kernproblem bleibt bestehen und das ist unser Herz und das macht uns unrein. Jetzt ist die große Frage, gibt es dann trotzdem Hoffnung? Was machen wir jetzt damit? Wir brauchen jemanden, der uns rein macht. Wir brauchen jemanden, der unsere Unreinheit auf sich nimmt, der stellvertretend für uns, im Bild gesprochen, unsere schmutzigen Kleider anzieht und uns seine Festkleider, sein Smoking, sein Abendkleid gibt. Gott selber hat das für uns getan. In Jesus Christus ist er gekommen und hat sich im wahrsten Sinne des Wortes seine Kleider vom Leib reißen lassen, um uns mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Reinheit neu einzukleiden. Das ist übrigens ein Bild, was im Neuen Testament immer wieder benutzt wird, dass wir die Kleidung Gottes anziehen, die Kleidung der Gerechtigkeit. Und das bedeutet, wir passen plötzlich. Wir passen dazu, wir gehören dazu. Wir haben Zugang zu der Gemeinschaft des lebendigen Gottes, weil Jesus Christus stellvertretend für uns unsere Unreinheit, unsere Trennung auf sich genommen hat und uns seine Gerechtigkeit und Reinheit gegeben hat. Und deswegen, weil Jesus selber das Opfer ist und uns rein macht, deswegen kann ich jetzt sagen, wenn wir das wissen, mach so wie Daniel. Gehorche wie Daniel. Denn seine Motivation war nicht, ich gehorche, um rein zu werden. Sondern Daniels Motivation war aus seiner Perspektive, ich bin durch Gott rein gemacht. Ich gehöre zu seinem Volk. Und deshalb, weil ich diese Gemeinschaft nicht verlieren will, möchte ich mich nicht verunreinigen. Deshalb gehorche ich. Für uns bedeutet das, wenn du mit Jesus Christus lebst und unterwegs bist, dann bist du rein gemacht. Du bist sein Kind, du bist angenommen. Und weil das so ist, deshalb gehorchst du. Und nicht, weil du dir davon versprichst, reich zu werden oder gesund zu werden oder was auch immer, sondern du gehorchst um Gottes Willen. Das ist die richtige Motivation für den Gehorsam gegenüber Gott. Und es bleibt so. Gehorsam ist und bleibt Herzenssache. Amen.